Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr heute bei dem wunderschönen Wetter euch alle auf den Weg gemacht habt zu unserem API-Sonntagstreff. Und herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch alle, die sich diesen Sonntagstreff dann in der Aufzeichnung mit anhören. Wie gesagt, schön, dass ihr heute Abend alle da seid. An der Stelle auch schon mal ein Dankeschön an die Mitwirkenden. Chrissy im doppelten Sinne, er hat heute eine Doppelfunktion. Er wird mit mir den Text heute auslegen und gleichzeitig für die musikalische Unterstreichung sorgen. Also klasse, vielen Dank, dass du das alles so machst. Dann möchte ich mich auch bei Petra Keller bedanken. Wir werden heute Abend auch ein Kinderprogramm haben und kurz vor Schluss kam gerade noch was rein. Wir werden auch 9 Plus machen. Giselle wird 9 Plus heute Abend machen. Hier schon mal den Aufruf, es wird dann draußen stattfinden. An alle 9 Plusler, nehmt einfach euren Stuhl dann nachher mit raus. Ihr werdet euch dann draußen mit der Geselle hinsetzen. Ja. Bei wem muss ich mich noch bedanken? Begrüßen möchte ich noch die Familie, das Ehepaar Müntel aus Bayersbronn. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Sie sind zum Urlaub hier im Schwarzwald. Möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind und haben Sie eine gute Zeit hier im Schwarzwald im Urlaub und einen schönen Abend vor allem. Ja, und dann noch ein kleines Dankeschön in eigener Sache. Ich möchte mich auch meiner Frau bedanken für 23 Jahre Ehe, weil wir haben heute nämlich, ich muss unterstreichen, für 23 tolle Jahre Ehe. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, dass wir uns gefunden haben, möchte ich Gott dafür danken und wir haben heute Hochzeitstag. Also, Dankeschön. Ja, heute Abend geht es weiter mit Jakob im Alten Testament, im 1. Mose 33, die Verse 1 bis 20. Wir erleben heute einen echten Showdown. Die erwartete Begegnung nach 20 Jahren zwischen Jakob und seinem Bruder Esau. Und wir haben letzte Woche ja schon gehört und gelesen, dass der Esau den Jakob mit 400 Mann entgegenreiste und der Jakob so ziemlich mit der Angst zu tun bekommen hat. Und dann muss er auch noch am Fluss Jabok mit Gott selber kämpfen, eine ganze Nacht lang ringen und hat sich dort den Namen Israel errungen. Naja, ob das den Jakob so richtig verändert hat oder ob es noch der alte Jakob ist, das werden wir später auf jeden Fall hören. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich auf jeden Fall den Wochenspruch lesen. Und dieser ist wirklich sehr passend zum heutigen Text. Er steht im Epheser 2, der Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und bevor wir jetzt mit der Musik und mit dem ersten Lied starten, und da an der Stelle, Sie dürfen mitsingen, dann bitte mit Mundschutz. Oder wenn Sie den Mundschutz nicht aufziehen möchten, dann dürfen Sie auf jeden Fall mitsummen. Also das Mitsummen geht auch ohne Mundschutz, aber wenn Sie lautstark mitsingen wollen, dann bitte mit Mundschutz. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch gerne mit uns beten und wer kann, würde ich bitten aufzustehen. Herr Jesus Christus, du hast uns ermuntert, uns in deine Nähe zu begeben und vor dir auszusprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Du sagst, bittet und ihr werdet empfangen. In Gebet dürfen wir alles vor dir aussprechen, was uns bewegt. So bitten wir dich um deine Nähe. Nimm alles weg, was wir an Schuld und Last mitgebracht haben. Öffne unser Innerstes für dich. Lass uns in diesem Gottesdienst die Kraft deiner Gegenwart erfahren. Sprich du selber in unser Leben hinein, damit wir Zuversicht und Mut gewinnen für unseren Alltag. Amen. Wir singen jetzt hintereinander 2 Lieder. Das erste Lied, beide kommen von der Folie. Das erste Lied ist Mutig komme ich vor den Thron. Und das zweite Lied ist dann ein Aktionslied. Da danke schon mal an die Simone, dass sie die Bewegungen macht. Dann kommt gleich im Anschluss alles, was ich habe. Und wie gesagt, da gibt's auch ein paar Bewegungsaktionen dazu. Wir starten mit Mutig komme ich vor den Thron. Vielen Dank. Vielen Dank, Simone, und vielen Dank, Chrissy. Ja, jetzt geht's schon los für die Kinder. Einmal mit der Petra im hinteren Raum und mit der Geselle für 9 Plus draußen. Und wie gesagt, 9 Plus, bitte eure Stühle nicht vergessen. So, jetzt kommen wir auch schon zum Text, und durch das, dass er heute in Anführungsstrichen nur 20 Verse hat, würde ich ihn heute vorlesen. Wie gesagt, Jakob, es kommt heute zum Showdown. Jakob begegnet seinem Bruder Esau, der ihm mit 400 Mann entgegenreist. Jakob ist ja nicht wirklich so ruhmreich aus seiner Heimat gegangen, und sein Bruder hätte allen Grund, so richtig stinkig auf ihn zu sein. Also er wusste nicht so wirklich, was er mit den 400 Mann vorhatte, und deswegen war der Jakob ja auch so ein bisschen ängstlich. Und wir haben ja letzte Woche schon gehört, dass er dann viele Geschenke und Viehherden vorangeschickt hat, um seinen Bruder, sollte der erbost sein, ihn letztendlich zu besänftigen. Und dann musste er auch noch die ganze Nacht lang mit keinem Geringeren wie Gott selber am Flusse Jabok ringen. Er hat dann noch die Hüfte kaputtgeschlagen bekommen. Aber letztendlich hat es ihn vielleicht auch als Menschen verändert. Wie gesagt, jetzt kommt es auf jeden Fall zu dem Treffen, und es kommt ein bisschen anders, als er sich's vorgestellt hat. Ich lese die Verse 1 bis 20. Kaum war Jakob weitergezogen, da sah er auch schon Esau, wie er mit 400 Mann anrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägden mit ihren Kindern mussten vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und ganz zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst lief an der Spitze des Zuges und verbeugte sich 7-mal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Dann betrachtete Esau die Frauen und die Kinder. »Wer sind sie?« fragte er. »Das sind die Kinder, die Gott deinem Diener in seiner Güte geschenkt hat«, antwortete Jakob. Die beiden Mägde mit ihren Kindern kamen näher und verbeugten sich vor Esau. Ebenso Lea mit ihren Kindern und schließlich Rahel mit Josef. »Warum hast du mir diese ganzen Herden entgegengeschickt?« fragte Esau. »Sie sind ein Geschenk für dich, meinen Herrn, damit du mit mir versöhnst«, erklärte Jakob. Aber Esau erwiderte: »Ach, mein Bruder, ich habe schon selbst genug, behalte es doch.« »Nein, bitte nimm mein Geschenk an«, bat Jakob, »als Zeichen, dass du auch mich wieder annimmst. Als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selbst sehen. So freundlich bist du mir begegnet. Mein Geschenk soll ein Segen sein für dich, ein Segen für dich sein. Schlag es doch nicht aus. Denn Gott hat es gut mit mir gemeint, und so habe ich wirklich alles, was ich brauche.« So drängte Jakob, und Esau gab schließlich nach. »Jetzt können wir zusammen weiterziehen«, schlug Esau vor. »Ich gehe mit meinen Leuten voraus und zeige euch den Weg.« Aber Jakob entgegnete: »Mein Herr, du siehst, dass ich kleine Kinder bei mir habe. Auch bei meinen Herden gibt es viele säugende Schafe, Ziegen und Rinder. Wenn ich die Tiere nur einen Tag über anstrenge, sterben sie. Darum ist es besser, wenn du schon vorausziehst und wir später nachkommen. Dann kann ich mich nach dem langsamen Tempo der Kinder und der Jungtiere richten und dich in Seir wieder treffen. Aber ich lasse wenigstens einige meiner Männer zum Schutz bei dir«, erwiderte Esau. »Nein, das ist nicht nötig«, wehrte Jakob ab. »Wichtig ist für mich nur, dass du mich wieder angenommen hast.« Dann machten sich beide auf den Weg. Esau kehrte nach Seir zurück, aber Jakob folgte ihm nicht, sondern zog nach Sukkot. Dort baute er ein Haus, und für seine Herden fertigte er Hütten an. Darum trägt der Ort den Namen Sukkot, Hütten. Schließlich kam Jakob wohlbehalten nach Sichem im Land Kanaan. Die lange Reise, die in Mesopotamien begonnen hatte, war nun zu Ende. Vor der Stadt schlug er seine Zelte auf und kaufte den Lagerplatz für 100 Silberstücke von der Familie Hamors, des Vaters von Sichem. Dort errichtete er einen Altar und nannte ihn Gott ist Israels Gott. So, Christi, du darfst beginnen.
Ja, vielen Dank, Roberto. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite heute Abend. Wer vielleicht anhand vom Dienstplan heute gekommen ist und dachte, da steht der Boas hier vorne, den muss ich enttäuschen. Er hat mich die Woche gefragt, ob ich für ihn den Dienst übernehmen könnte. Er würde aber die Auslegung vorbereiten, weil er hat jetzt kurzfristig einen Städtetrip nach Frankreich noch gemacht am Wochenende, weil er ein bisschen verlängertes Wochenende hat. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wenn du mir schon die Auslegung machst, dann kann ich die gern für dich einfach vortragen. Und deshalb ist jetzt eigentlich die Auslegung von Boas vielleicht mit meinen Worten ergänzt, aber er lässt euch natürlich auch ganz herzlich grüßen. Boas hat diesen Text aus 1. Mose 33 überschrieben mit Mut zur Versöhnung und Entschlossenheit und dann Erwartetes gegenüber erfolgter Handlung. Also was wurde erwartet von den beiden, von Esau und von Jakob? Wie gehen die miteinander um? Und was ist nachher tatsächlich geschehen? Wie haben sie sich gegeneinander verhalten? In dem Text ist wieder die Unterschiedlichkeit der beiden Brüder zu erkennen. Jakob, der etwas schüchterne, zurückhaltende, und Esau, der direkt auf Jakob zugeht, der ihn direkt umarmt, der irgendwie schon ja fast naiv ist. Wenn man denkt, der Esau hat ja auch ja ganz naiv sein Erstgeburtsrecht gegen Linsen verkauft und jetzt kommt er wieder auf ihn zu, natürlich mit 400 Mann im Rücken. Das hat schon auch ein bisschen, vielleicht war es im Esau auch mulmig, aber er kommt auf Jakob zu. Und das Naive vielleicht auch daher, er versteht zu Beginn nicht, was der Jakob mit den Geschenken möchte, die er vorausschickt, die Herden, den Reichtum, den eigentlich der Jakob ja vor sich her schickt, dem Esau entgegen. In dem Text, da geht es nicht um Diplomatie, sondern es geht um Versöhnung. Darum, dass Jakob seinem Bruder die eigene Schuld anerkennt und um Verzeihung bittet. Nicht darum, dass beide ihre Standpunkte darlegen und dann darüber diskutiert wird, wer von beiden jetzt Recht hat oder auch Recht bekommt. Ich meine, wir wissen ja, dass Recht haben und Recht bekommen oft auch zwei paar unterschiedliche Schuhe sind. Aber beide, der Jakob und der Esau, die verhalten sich anders, als es erwartet wurde oder als sie vielleicht beide auch erwartet haben. Esau hätte man als zornig und wütend eingeschätzt und Jakob als hinterlistig, der wieder eine Falle stellt oder den Esau irgendwie übers Ohr haut. Letzten Endes macht er es ja quasi auch, indem der Jakob dann doch nicht mit dem Esau mitzieht. Boas hat nun die Definition von Versöhnung angeführt. Wenn wir Versöhnung einfach mal so betrachten, geht es um, Versöhnung ist ein Verhalten, das bei Spannungen oder Konflikten hilft, soziale Bindungen zu bekräftigen und zu erhalten. In der Politik oder in der Gesellschaft geht es dann bei Versöhnung um Vergangenheitsbewältigung und um Konfliktregelung. Und bei beidem wird erstmal eine Wahrheits- oder Versöhnungskommission gegründet und es wird als erforderlich angesehen, die Wahrheit zu ermitteln. Wenn wir zurückgehen oder auch heute das Judentum anschauen, da geht es bei Versöhnung drum. Da haben wir den Yom Kippur-Tag, der Versöhnungstag, der befreit von Sünden gegen Gott. Jedoch die Sünden gegen den Nächsten erst dann, nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden ist. Wenn man hier jetzt versucht abzugrenzen zwischen Verzeihung und Versöhnung, die Unterschiede zwischen Verzeihung und Versöhnung. Bei Versöhnung, da braucht es immer zwei Parteien. Versöhnung kann nicht von einer Partei ausgehen, sondern es braucht zwei. Es braucht das gegenseitige Verzeihen. Das ist dabei Voraussetzung. Bei Versöhnung braucht es das Gegenseitige. Bei Verzeihung, da kann es auch einseitig erfolgen. Das kann auch nur in eine Richtung gehen. Ich kann einem Menschen verzeihen, egal wie der auf mich dann reagiert, ob er die Verzeihung annimmt oder nicht. Den ersten Punkt hatte Boas überschrieben, an der Versöhnung hängt unser Leben. Unsere Gesellschaft, die suggeriert ja, dass wir auch ausweichen und vielleicht auch ohne Versöhnung leben können. Das merkt man an Sprüche wie aus den Augen, aus dem Sinn oder da wächst schon Gras drüber oder auch die Zeit heilt alle Wunden. So macht es den Anschein bei Jakob zu Beginn ja auch. Er hat ja über 20 Jahre Zeit gehabt. Aber der Jakob muss nun zurück ins Land seiner Väter. Die Vergangenheit holt ihn wieder ein. Er ist lange davor weggerannt und konnte es auch gut verdrängen, hat ein segensreiches Leben nachher letzten Endes geführt, obwohl ihn sein Schwiegervater ja übers Ohr gehauen hat. Und jetzt muss der Jakob zu seinem Handeln stehen. Er muss wieder die Konsequenzen tragen. Und es findet ein Wechsel in dem Jakob statt. Zu Beginn hat er Materielles gegen Immaterielles getauscht und versucht es jetzt wieder. Wenn man zu Beginn denkt, er hat das materielle Linsengericht getauscht gegen den immateriellen Segen erstmal. Und jetzt versucht er wieder, sein Hab und Gut zu tauschen gegenüber dem Wohlwollen seines Bruders. Es hat den Anschein, dass durch Geld, durch Reichtum immaterielle Sachen auch gekauft werden können. Wenn wir uns die Präsidentschaftswahlen in den USA anschauen, da sieht man, dass ganz viel vom Geld abhängt. Es gibt Lobbygruppen in der Politik, in der Wirtschaft. Auch da übt Geld Macht aus. Oder wenn es um Schadenersatz geht, da wird Geld als Ersatz für erfahrenen Schaden gegeben. Kann man also auch Versöhnung durch Geld erreichen? Vordergründlich vielleicht ja. Man bewertet etwas, gibt diesem einen materiellen Wert und ersetzt dann diesen durch das Geld. Aber ich glaube, dass keine tiefgreifende Versöhnung ist, beziehungsweise dass dadurch kein echter Frieden erreicht wird. Esau nimmt widerwillig das Gut von Jakob an. Möchte Jakob dadurch einfach alte Schulden begleichen? Der zweite Punkt, Versöhnung, ist Mut zur Demut. Zu Beginn ist Jakob der Stratege, schickt die Geschenke vor und bläut allen ein, was sie zu sagen haben und wie sie reagieren sollen. Er vertraut auf sich, bis er kalte Füße bekommt. Und dann hat er Gott die Not hingelegt. Er hat Angst und dann dieses Ringen mit Gott. Und letzten Endes hat er eben Gott gesagt, dass er es nicht kann. Das Humpeln mit seiner Hüfte, diesen Schmerz, den er seither ertragen muss, das ist eine Erinnerung an den Einschnitt von Gott, den einfach Gott auch in seinem Leben, in dem Leben von Jakob getan hat. Und es erinnert ihn vielleicht auch beim Gehen jedes Mal dran, okay, ich habe zwar Schmerzen, aber wenn ich meinem Bruder Esau begegne, ist Gott trotzdem mit mir. Jakob, der wechselt die Taktik. Er geht auf einmal voran und nicht mehr die Geschenke für Esau. Er übernimmt Verantwortung. Und dabei fällt auf, dass seine geliebte Rahel und sein Lieblingssohn Josef eine bevorzugte Stellung bekommen. Denn sie stehen an letzter und damit an sicherster Position. Die Mägde von seinen Frauen, die Mägde Silpa und Bilha hingegen, welche ihm weniger nahe stehen, stellt er hinter sich an die Spitze. Lea folgt dann mit ihren Kindern und den Mägden. Also falls nun ein Angriff vom Esau erfolgt wäre, hätte Rahel mit ihrem Sohn Josef flüchten können. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Josef als einziges Kind von den erwähnt wird, mit Namen erwähnt wird. Indem er sich selbstlos und wehrlos und schutzlos an die Spitze stellt, gibt Jakob dem eigentlich geschädigten und betrogenen Esau mit dieser Demutsgeste seine genommene Würde zurück. Auch Esau zeigt sich letzten Endes kooperativ. Dies tut er, indem er herzlich und versöhnungsbereit auf Jakob zugeht. Esau hat vorerst nur Augen für seinen Bruder. Erst nach der Versöhnungsszene in Vers 4 blickt er auf, sieht die Familie Jakobs und damit Natürlich auch seine eigene, sein Bruder. Siebenmal beugen, das macht ein Sklave vor seinem Herrn. Und das hat hier auch der Jakob gemacht vor dem Bruder Esau. Jakob möchte Esau an dem Segen, den er erfahren hat, teilhaben lassen. Jakob selber wurde ja reich beschenkt. Er hat in dem Text auch selber gesagt, ich wurde reich beschenkt. Nimm was davon. Der Jakob erniedrigt sich vor ihm, obwohl er davor noch mit Gott gerungen hat. Was für eine krasse Szene. Ja, im Text davor geht es darum, dass Jakob mit Gott ringt und ihn so weit bringt, dass Gott ihn segnen muss. Und hier hat er nun Schiss vor seinem Bruder oder aber er unterwirft sich einfach. Und heute würde man das soziale Intelligenz nennen. Ja, Jakob, er weiß sich den Gegebenheiten anzupassen. Es liegt dann also an Jakob, sich mit Esau zu versöhnen. Das können nicht seine Eltern übernehmen, auch nicht seine Frauen. Und er riskiert letzten Endes alles, dadurch, dass er sein ganzes Hab und Gut dabei hat. In Vers 9 spricht Esau, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Nachdem Jakob ihm ja das anbieten wollte. Wenn wir das selber aussagen könnten, dann hätten wir Frieden mit uns selbst und mit den anderen. Es gäbe kein Vergleichen mehr, kein neidisches Schielen, kein Missgönnen. Ich habe genug. Es reicht mir zum Leben und dir auch. Das ist ein Satz, der Frieden stiftet und Feindschaft in Liebe auflöst. Esau hat nicht vergessen. Er hat überwunden und die Kränkung verarbeitet, zu einer neuen, friedfertigen, reifen Haltung gefunden. Der Jakob, der spricht ja von sich selber als Knecht. Esau sagt zu Jakob aber Bruder. Vielleicht, weil Esau nicht ein Bruder im Glauben ist, spricht der Jakob so. Dass Jakob nicht mit Esau zieht, warum geht er nicht mit ihm mit? Warum nimmt er nicht diese 400 Mann als Schutz vor Überfälle, vor andere Völker einfach auch mit? Man kann es nicht ganz genau sagen, aber wir können dankbar sein, wenn wir uns mit Nichtchristen, insbesondere wenn es sich um Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen und Mitschüler handelt, gut verstehen. Wir sollen uns aber auch nicht von ihrem Lebensstil und ihrer Weltanschauung vereinnahmen lassen. Es zeigt auch, dass wir nach einer Versöhnung mit anderen nicht zwangsläufig bedeutet, dass man danach Best Friends sein muss. Aber es ist zum Vorteil, wenn man im Frieden auseinandergeht und dann jeder seine Sache macht. Wäre Jakob wirklich Esaus Knecht gewesen, dann hätte dieser wieder sein Wort gebrochen. Es gibt so ein kleines Beigeschmäckle zu dieser Versöhnung. Sagt er, sei Esaus Knecht und zieht dann aber doch wieder seinen eigenen Weg. Das war ja auch letzten Endes richtig, denn er hat ja von Gott auch den Segen bekommen. Trotzdem schiebt er laut in meine Augen eine Notlüge hinsichtlich der Kleinkinder und der schwachen Tiere vor, um einfach seinen Bruder Esau nicht zu kränken oder zu verärgern. War der Jakob davor jemand mit Führungscharakter, so duckt er sich dann in dieser Situation doch wieder weg. Uns wird nur noch die Begegnung bei Isaaks Tod überliefert. Also die Begegnung von Jakob und Esau geht nachher nur noch über Isaaks Tod, bei dem beide Söhne ihren Vater begraben und sich dann nochmal sehen. Wenn wir einen Blick aufs Neue Testament werfen, im 2. Korinther 5, Vers 19, da steht, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Also Versöhnung, nicht eine einseitige Sache, nicht nur verzeihen, sondern Versöhnung auch einfach eine Sache zwischen zwei, ein Gegenüber, ein klar machen. Versöhnung ist anvertraut, ist mit Verantwortung verbunden und diese Verantwortung, die sollen wir und dürfen wir nutzen in unserem Leben mit unseren Nachbarn an der Stelle, wo wir hingestellt sind. Wir können das nicht aus uns selber heraus, wir können es letzten Endes nur mit Gottes Hilfe, kann Versöhnung auch geschehen. Amen. Wir singen jetzt, ne? Anker in der Zeit.
Ja, liebe Gemeinde, es geht schon echt drunter und drüber bei diesem Jakob. Also erst flieht er von zu Hause zu seinem Onkel. Dort arbeitet er 20 Jahre als Sklave. Dann in der Nacht- und Nebelaktion kommt er wieder zurück. Dazwischen trifft er seinen Onkel Laban, mit dem er sich versöhnt. Er muss am Fluss Jabok mit Gott selber ringen, verletzt sich an der Hüfte. Und jetzt wartet schon die nächste große Begegnung wieder auf ihn. Also es geht ganz schön ab und er kommt mit 400 Mann ihm entgegengelaufen. Und der Jakob ist schon ein witziger Kerl, obwohl er wirklich von Gott gesegnet ist und jede Zusage auch hatte, dass er wieder gut in sein Land zurückkommt, hat er dem Braten nicht so wirklich getraut. Er hat die Dinge so immer ein bisschen in die eigene Hand nehmen müssen. Er sagte, Glaube ist gut, Kontrolle ist besser. So hat er Geschenke losgeschickt und er dachte, naja, wenn der noch sauer ist, dann besänftige ich ihn lieber mal. Und er war doch immer ein bisschen am Zweifeln. Aber Gott hat ihm zugesagt, dass er auf jeden Fall sicher wieder ankommt. Was wichtig war, glaube ich, die Begegnung mit Gott selber und den Namen Israel, den er bekommen hat, also Gotteskämpfer übersetzt. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen verändert, weil man liest dann auch, als er der Esau kam, dass er vor seiner Familie voranging. In der Vergangenheit hat er immer so alles vorweggeschickt und hat gesagt, mach das mal für mich. Aber er ist vorangegangen und er ist seinem Bruder entgegengetreten. Aber dann verfällt er doch wieder dem alten Raster. Er verbeugt sich 7-mal, Chrissy hat schon gesagt, 7-mal vor ihm. Das macht man vor seinem Herrn als Sklave. Er entschuldigt sich, der Esau sagt, Mensch, wieso schickst du mir das ganze Zeugs entgegen? Ich habe doch selber genügend. Er sagt, ja, ich will das dir geben. Also auch da vertraut er nicht ganz. Vielleicht ist er mir doch nicht so gut gesonnen. Und ich will alles tun, damit es da nicht zum Streit oder zum zum Ärger letztendlich kommt. Und er wollte ihm sogar die Männer da lassen, aber die wollte er dann letztendlich auch nicht. Und ich sehe es, ich habe es genauso gelesen oder gesehen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Ausrede von ihm, dass er sagt, Mensch, die sind jetzt so viele Tage gereist, auf den letzten Tag wäre es auch nicht mehr drauf angekommen. Er sagte, nee, ich muss mal noch rasten, die Kinder, die Tiere, sie würden sonst sterben von der Belastung. Reis du mal vor, ich komme dir nach. Und selbst das stimmt dann nicht. Er macht nämlich noch einen Umweg, einen Schlenker und geht nach Sukkot und schläft und baut erstmal das Lager außerhalb von seinem Geliebten oder von seinem Heimatland letztendlich auf. Der Jakob selber traut einfach der Sache nicht so richtig und er nimmt's auch selber mit in die Hand und verfällt auch wieder im alten Raster. Er betrügt und lügt seinen Bruder an. Sein Bruder hat keinen Groll mehr im Bauch. Der hat sich nur gefreut, dass der einfach wieder da ist, der Jakob. Aber der Jakob ließ ihn erstmal ziehen und blieb unter sich. Aber letztendlich hat er es dann doch geschafft und wir haben es im Text gelesen. Er ist dann doch in seine Heimat Kanaan gekommen und in Sichem, er kam dort an und hat dort ein klares Zeichen gesetzt. Und ich glaube, das hat ihn an dem Fluss auch verändert. Er hat einen Lagerplatz gekauft für 100 Silberstücke von der Familie Hamors, dem Vater von Sichem. Und er errichtete einen Altar und er nannte diesen Altar Gott ist Israels Gott. Liebe Gemeinde, der Punkt der Versöhnung, in der Überschrift in der Bibel steht auch drin, die Versöhnung in der Hoffnung für alle Übersetzung. Und der Chrissy hat es, oder beziehungsweise Boas hat es gerade auch angesprochen. Der Punkt der Versöhnung liegt selbstverständlich nahe an diesem Text. Und ich glaube, man kann das Thema Vergebung und Versöhnung nicht oft genug unterstreichen. Und wir hatten es vor 2 Wochen auch schon besprochen. Gott möchte von uns Menschen, dass wir versöhnt mit ihm durch seinen Sohn, aber auch versöhnt untereinander und miteinander leben. Und ich denke, den Punkt der Vergebung und der Versöhnung, den dürfen wir immer mit uns tragen und in unseren Herzen behalten. Aber heute möchte ich 2 andere Punkte ansprechen, die mir in diesem Text aufgefallen sind. Und der erste Punkt ist der Zweifel und der zweite Punkt ist die Umkehr. Was mir im Text oder besser gesagt bei Jakob aufgefallen ist, dass er immer wieder Zweifel hatte. Obwohl er doch, wie ich schon sagte, von Gott so gesegnet war und die Zusage hat, geh in dein Land zurück, es wird dir nichts passieren, hat er dieser Sache nicht 100% sein Vertrauen geschenkt. Er versuchte immer wieder, die Themen selber in die Hand zu nehmen und zu klären. Das hat er mit seinem Bruder getan, das hat er mit seinem Vater getan, als er den Segen sich ergaunert hat. Das hat er bei seinem Onkel gemacht und auch bei seiner Heimkehr mit den Geschenken etc. hat er versucht, die Geschicke selber zu steuern und auch zu lenken. Er traute seinem Glauben einfach nicht zu 100%. Er ringte immer wieder mit sich selber und dann selbst auch noch, als Gott mit ihm gerungen hatte. Und liebe Gemeinde, kennen wir das nicht auch? Wir Christen glauben an Jesus Christus, unserem Herrn und an seinen Vater. Und man sollte meinen, was soll uns da aus der Ruhe bringen? Es wird alles irgendwann gut werden, wenn es nicht das doch schon ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es zumindest so, zweifelt man doch manchmal und fühlt sich erst in Sicherheit, wenn man alle Themen in seinem Leben im Griff hat. Den Job, die Gesundheit, die Familie und so weiter. All die Sachen, die Dinge, die man regeln muss, die Altersversorgung und allem drum und dran. Erst wenn man alles versichert hat, wenn alles 100% passt, dann könnte es so einigermaßen reichen. Der Blick aufs Konto passt, alles ist gut. Aber das alles ist so leider vergänglich. Und so empfindlich und kann und wird uns nicht immer eine dauerhafte Sicherheit geben. Wie viele menschliche Geschichten haben wir gehört, wo es plötzlich von einem Tag zum anders kam, als wir es geplant hatten oder als es die Menschen geplant hatten. Und ich denke, wir selber haben alle auch so eine Geschichte, über die wir darüber nachdenken können. Aber Gott möchte uns diese Sicherheit, diese innere Ruhe, nach der wir uns so oft sehnen, wenn wir unruhig sind, geben. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und uns ihm anvertrauen. Er möchte, dass wir fest glauben und unsere Zweifel hinter uns lassen. Wir sind halt auch nur Menschen. Und ich glaube, wir schaffen das nie ganz. Und umso schöner ist es dann, wie auch bei Jakob, dass Gott so eine große Geduld mit uns hat und uns immer wieder die Hand hinhält. Und was passt hier besser als unsere Jahreslosung? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und hier ist damit gemeint, hilf mir, meine Zweifel zu überwinden. Ich denke, darum dürfen wir immer bitten und auch beten. Der zweite Punkt, die Umkehr. An welche andere Bibelgeschichte erinnert euch sie, diese Geschichte? Also eine Frage. Der Jakob kommt nach Hause zu Esau und ganz unerwartet versöhnt er sich mit ihm. An welche andere Geschichte erinnert sie das? Genau. Ich habe hier ja genau stehen. Ich habe gehofft, das sagt einer was. Aber ich habe es mal vorausgesetzt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn steht übrigens in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Der Sohn, welcher nicht gerade ruhmhaft sein Vaterhaus verlassen hatte, genauso wenig wie Jakob seine Heimat verlassen hatte. Und der Vater als auch Esau, die hätten wirklich mehr als nur einen Grund gehabt, stinkig auf ihren, also der Vater auf seinen Sohn und der Esau auf seinen Bruder, sauer zu sein. Es wäre irgendwie nachvollziehbar gewesen, wenn man gesagt hätte, Mensch, jetzt kommst du wieder zurück oder hey, lass uns mal drüber sprechen, was damals lief. Aber beide waren einfach nur überglücklich über ihre Rückkehr und die Rückkehr ihrer Angehörigen. Esau, welcher von seinem Bruder betrogen worden war, hatte null Groll mehr in seinem Bauch. Er hat sich einfach nur über die Rückkehr von Jakob gefreut und ihn mit offenen Armen empfangen. Und was meint ihr? Wie groß die Freude bei Gott ist, wenn wir zu ihm kommen oder zu ihm zurückkehren, wenn wir uns mal von ihm abgewandt haben. Wir schaffen es nicht, jeden Tag Gott zugewendet zu sein. Wir schaffen es nicht, jeden Tag ihm unser Leben und unser Schicksal zu 100% anzuvertrauen. Wir schaffen es nicht, immer jeden Tag in seinem Interesse zu handeln. Und wir wenden uns manchmal auch von ihm ab. Bewusst oder auch unbewusst. Mir geht es zumindest so. Und dann fühlt man sich unwohl. Man weiß ja, dass es nicht okay ist. Vielleicht schämt man sich dann auch, vor allem vor Gott. Und hier müssen wir dann echt aufpassen. Wir Menschen sind nicht unfehlbar. Wir können es auch nicht sein. Und das ist auch gut so. Das wusste auch Jesus und deshalb ist er für uns und unsere Sünden gestorben. Und Gott gefreut sich gerade dann, wenn wir uns mal von ihm abgewendet haben, dass wir wieder zu ihm umkehren. Hier sollten wir dann keine Angst oder Scham haben. Genau das zeigen uns diese beiden Geschichten, die vom verlorenen Sohn und auch der Jakob und der Esau. Die Freude der Umkehr bei Gott ist noch um ein Vielfaches größer wie die des Vaters oder die von Esau. Und genau das möchte unser Vater und auch von uns in so einer Situation dann haben, dass wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Unser Vater ist ein gütiger Gott, welcher uns Vergebung und Versöhnung schenken möchte. Und vor allem möchte er, dass wir mit ihm leben und immer wieder, gerade dann, wenn es mal wir nicht so gut gemacht haben, zu ihm zurückkehren oder umkehren. Nichts freut ihn mehr als das. Liebe Gemeinde, unser Vater möchte, dass wir unsere Zweifel hinter uns lassen und wo es nötig ist, uns ihm immer wieder zuwenden und umkehren. Das ist es, diese beiden Punkte. Wenn man zweifelt, und ich glaube, jeder unter uns zweifelt manchmal an unserem Glauben oder an unserem Leben. Und wenn wir das tun, müssen wir keine Angst haben oder Scham haben. Unser Gott freut sich, unser Vater freut sich immer wieder, wenn wir zu ihm zurückkehren und umkehren. Wir dürfen unserem Vater vertrauen und er möchte uns so haben, wie wir sind. Denn er hat uns geschaffen. Ich möchte zum Schluss noch beten und wer kann, den würde ich bitten, aufzustehen. O Herr, wir geben uns ganz in deine Hände. Du hast uns für dich geschaffen. Wir wollen dir folgen. Geh deinen eigenen Weg mit uns. Was du auch forderst, wir wollen es tun. Wir opfern dir die Wünsche, die Vergnügungen, die Schwächen, die Pläne, die Meinungen, die uns von dir fernhalten und uns auf uns selbst zurückwerfen. Wir versuchen nicht im Voraus zu erkunden, was du mit uns vorhast. Wir wollen das sein, wozu du uns haben möchtest. Wir möchten all das, wozu du uns machen möchtest. Wir sagen nicht, wir folgen dir, wohin du gehst, denn ich bin schwach. Aber wir geben uns dir, dass du uns führst, gleich wohin. Wir wollen dir im Dunkeln folgen und bitten nur um Kraft für unseren Tag. Oh Gott, du bist so wundervoll bei uns gewesen, alle Tage unseres Lebens. Du wirst uns auch ferner nicht verlassen. Wir wissen es, obschon wir keine Rechte vor dir haben. Lass uns unseren Weg nicht gehen, ohne an dich zu denken. Lass uns alles vor dein Angesicht tragen, um dein Ja zu erfragen bei jedem Wollen und deinen Segen für jedes Tun. Wie die Sonnenuhr von der Sonne, so wollen wir allein bestimmt sein von dir. So sei es, unser Herr Jesus Christus. Wir geben uns dir ganz. Amen. Bevor wir jetzt noch ein Segenslied singen, habe ich noch ein paar Abkündigungen. Am Donnerstag um 19.30 Uhr findet die Gebetsstunde hier in der Kleinen Rheinstraße statt. Herzliche Einladung dafür. Am Freitag gibt es Kids-Treff, findet auch statt. Sehr gut. Und kommenden Sonntag um 18 Uhr findet auch wieder der Sonntagstreff hier in der Kleinen Rheinstraße statt. Ich glaube, das sind so die Abkündigungen für heute. Uli, habe ich was vergessen? Aber ich glaube, das sind so die Geschehnisse der kommenden Woche, oder? Hast du noch was? Doch, findet statt. Donnerstag, 19.30 Uhr. Ja, passt. Okay, dann singen wir gemeinsam noch das Lied. Gott segne dich von der Folie. Und genau diesen Segen würde ich Ihnen jetzt gerne zusprechen. Und wer kann, darf wieder aufstehen. Geht in diesen Abend mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Geht mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, der Versöhnung schafft zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. Geht mit dem Segen unseres Herrn, des Friedefürsten, der uns Menschen Bruder wurde und Erlöser aus Unfrieden und Ungerechtigkeit. Geht mit dem Segen des Heiligen Geistes, der uns auf den Weg Jesu Christi weist, damit wir ihm nachfolgen und selbst zu Friedestiftern werden. So segne euch der in der Liebe allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.